Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie hatten ein schönes, erholsames, frühsommerliches Wochenende. Und jetzt begrüße ich Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 2. Juni 2025. Schön sind Sie da. Bevor ich mich den Schlagzeilen des Tages zuwende, ein Hinweis in eigener Sache. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa. Eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Ich freue mich sehr auf meinen Vortrag in Frankfurt am Main am Montag, dem 16. Juni 2025. Melden Sie sich an, kommen Sie unbedingt der Weltwoche Esprit, der Weltwoche Geist, der Meinungsvielfalt und der unbedingten Realitätsbezogenheit. Der wird an diesem Abend garantiert gepflegt und vielleicht auch etwas gefeiert werden. Der Vortrag dauert rund 45 Minuten, dann haben wir die Gelegenheit zu sprechen, zu diskutieren. Es gibt keine Tabus, es gibt keine Sperrbezirke des Denkens, keine Brandmauern, die Inquisitorengesichter und Schießschartenaugen, die lassen wir draußen. Das ist eben Demokratie. Wir reden nicht nur von Demokratie, wir wissen auch, was das ist, meine Damen und Herren. Wenn Sie heute in Deutschland sind, dann ist ja die Demokratie zu einem Gaunerwort geworden. Ja, die, die immer von Demokratie reden, das sind die, die überhaupt nicht wissen, was Demokratie ist. Die meinen einfach Demokratie und dann meinen sie sich selber. Sie sagen Demokratie und meinen sich selber. Als Schweizer kann ich Ihnen sagen, wir wissen, was Demokratie ist und wir werden diesen Abend im Geiste der demokratischen Meinungsvielfalt der Rede und der Gegenrede stattfinden lassen. Das ist die Grundlage unserer Kultur. Montag, 16. Juni 2025, Campus Frankfurt School, Saal Audimax, Frankfurt am Main, Adikes Allee 32 bis 34. Melden Sie sich an, weltwoche.de/Frankfurt, Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Euro. Alle sind herzlichst willkommen, wir freuen uns auf Sie. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, ja, wir haben eine Unordnung in Europa. Was beschäftigt die Medien? Was ist heute auf den Schaumkronen des Mainstreams zu beobachten? Angriffe auf Russlands Luftwaffe, ja, die Attacke, die Drohnenattacken der ukrainischen Streitkräfte auf russische Luftwaffenstützpunkte, die sind ganz weit vorne heute Morgen in den News und die deutschen Journalisten, die Medien jubeln jetzt über diese neue Eskalation. Ich habe gelesen, dass sich Politiker schon geäußert haben mit Begriffen und Titeln und Slogans, zum Beispiel, dies sei jetzt das Pearl Harbor für Russland. Ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, da ist mir gerade ein bisschen kalt den Rücken runtergegangen. Laufen. Denn wenn man Pearl Harbor sagt, dann muss man natürlich auch Pazifikkrieg sagen. Und wie der ausgegangen ist für die Japaner, die Pearl Harbor gemacht haben, und jetzt werden ja die Ukrainer gewissermaßen in der Rolle der Japaner, wie das herausgekommen ist, das wissen wir. Mehrjährige, blutigste Auseinandersetzungen und zwei Atombombenabwürfe, da sehen Sie, wie geschichtsblind, wie kurzsichtig auch diese Jubler sind, die sich hier über diese Eskalation freuen. Ich freue mich nicht darüber, weil daraus nichts Gutes erwachsen kann. Militärisch ist die Sache klar. Russland kann als Atommacht diesen Krieg militärisch nicht verlieren. Aber je mehr man natürlich hier den Bären plagt und auch in Schwierigkeiten bringt, desto fürchterlicher werden natürlich die Gegenmaßnahmen sein. Das heißt, man muss jetzt auf den demokratischen Weg gehen. Und die große Gefahr meines Erachtens geht natürlich hier von Präsident Zelensky aus, weil er ein nationales Interesse daran hat, diesen Krieg weiterzuführen. Denn wenn dieser Krieg zu Ende geht, ist auch Selenskyj am Ende. Das ist klar. Ich meine, es gibt dermaßen unterdrückte oppositionelle Strömungen auch in der Ukraine. Und der ukrainische Präsident hat ein unmittelbares Machtinteresse jetzt an der Fortführung dieser Kampfhandlungen. Das sind natürlich Gedanken, für die sie in Deutschland in den Medien-Mainstream-Gefilden keinen Blumentopf überreicht bekommen. Aber ich fürchte, es ist ziemlich nahe dran an der Wirklichkeit. Und deshalb wäre es eben entscheidend, dass da von EU-Seite vielleicht auch etwas Gegendruck entwickelt würde, vielleicht auch von den Amerikanern her. Ich kann nur hoffen, dass das passiert und wir nichts davon mitbekommen. Aber in dieser Eskalation, die jetzt medial bejubelt wird, steckt nichts Gutes. Großangriff tief im russischen Hinterland. Die Ukraine zerstört mehrere Bomber und versetzt Moskaus Luftwaffe einen schweren Schlag. Zeigt natürlich auch, dass Russland nach wie vor verwundbar bleibt. Aber ein Pearl Harbor, daran kann niemand ein Interesse und schon gar niemand kann Freude daran haben. Dann habe ich gesehen, im Tagesanzeiger, vermutlich übernommen von der Süddeutschen Zeitung, ein Interview mit dem neuen deutschen Außenminister Wadepool, der in diesem Interview Bemerkenswertes sagt. Das ist bereits am Samstag veröffentlicht worden, also noch nicht unter Berücksichtigung dieser jüngsten Drohnenangriffe. Die Frage der Zeitung lautet zum russischen Angriffskrieg. Vor einiger Zeit lautete das Ziel noch, die Ukraine müsse gewinnen. Was ist heute das Ziel? Und jetzt die bemerkenswerte Antwort. Außenminister Wadepool. Aus meiner Sicht war von Anfang an klar, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich durch eine Verhandlungslösung beendet werden wird. Davon haben wir aber sehr wenig gehört in letzter Zeit aus Deutschland. Denn eines stimmt schon, dass eine komplette Niederlage im Sinne einer Kapitulation des atomar bewaffneten Russland nicht erwartet werden konnte. Insofern haben wir uns jetzt ein wenig ehrlicher gemacht. Das sind eigentlich sensationelle Aussagen des deutschen Außenministers, denn er gibt zu, dass die vorherigen Lageeinschätzungen, nicht zuletzt die Lageeinschätzungen des jetzt amtierenden Bundeskanzlers Merz, dass die offenbar nicht ehrlich gewesen seien. Man habe sich jetzt ehrlicher gemacht. Das ist das Eingeständnis, dass die Lagebeurteilung, die Standortbestimmung, die offizielle in der Bundesrepublik, dass die offensichtlich unehrlich gewesen sei. Das ist interessant. Ich könnte vermuten, dass das ziemlich untergegangen ist. Jedenfalls habe ich heute am Montagmorgen das nicht aufgegriffen gesehen, diese sehr, sehr bemerkenswerte Einschätzung da des deutschen Außenministers, die ich begrüße. Denn es spricht daraus doch der Wille zum Wirklichkeitsbezug. Und das ist ja genau das, was man in den letzten Jahren gerade in der bundesdeutschen Außenpolitik aus meiner Sicht vermisst hat. Die EU-Kommission droht Trump im Zollstreit mit Gegenmaßnahmen. Schlagzeilen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Verdopplung der US-Zölle auf Stahl und Aluminium. März am Donnerstag in den USA. Der Zollkrieg hat eine unglaubliche Bedeutung in der deutschen Publizistik, etwas weniger in der schweizerischen. Warum? Weil die Schweiz ein freieres Land ist mit weniger Handelsbarrieren als die Europäische Union, die sich ja nur einredet, ein marktwirtschaftlich freies Gebilde zu sein und die westlichen Werte zu vertreten. Dabei erweist sich die EU ja immer mehr als Bedrohung für diese Traditionspfeiler und Säulen des sogenannten Westens. Die Marktwirtschaft wird geschreddert, die Meinungsäußerungsvielfalt ist bedroht, es gibt Interventionen, Eingriffe, juristische Sabotageakte in demokratischen politischen Prozessen. Es stimmt, was der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance gesagt hat in München, nicht die Chinesen und die Russen sind eine Gefahr für die EU und für Europa. Die EU ist eine Gefahr, die Europäer sind eine Bedrohung für sich selber geworden, aber man muss das wieder spezifizieren. Es sind die EU-Politiker, die sich als akute Gefahr für die Interessen der Bürger, ja für die Bürger selber immer mehr entpuppen. USA machen Iran Vorschlag für Atomdeal. Das ist auch eine ganz interessante Meldung, denn im allgemeinen Trump-Getöse geht unter, dass dieser unkonventionelle amerikanische Präsident ja sehr viel, sehr gut macht. Und er verwirrt dabei gelegentlich Freund und Feind. Die Israelis zum Beispiel, mit denen Trump sehr eng verbündet ist, die haben jetzt null Verständnis, dass er diplomatisch sich da mit den Iranern auf einem Verständigungskurs bewegt. Und das zeigt ihnen eben, und das ist für mich das Wohltuende. Kann ja sein, dass ich mich täusche, kann ja sein, dass am Schluss alles anders herauskommt. Aber ich beurteile Trump eben als einen Pragmatiker, als einen Dealmaker, als einer, der vom Geschäftsleben her gewohnt ist, natürlich seine eigenen Interessen zu optimieren, aber immer auch für die andere Seite einen Nutzen zu schaffen. Das ist das Denken der Wirtschaft, das ist das Denken der erfolgreichen Unternehmer. Natürlich muss man als Unternehmer selber reich werden, sonst bist du nicht erfolgreich, sonst bist du etwas Erbärmliches, klar. Aber du musst eben deinen Reichtum auf Leistung aufbauen. Und Leistung bedeutet, dass der Kunde einen Mehrwert bekommt, mehr als das, was er bezahlt. Und dieser Geist scheint mir doch die Außenpolitik des amerikanischen Präsidenten zu beflügeln. Aufklärer oder Opportunist gegen eine Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal fällt in dieser Woche ein Urteil. Wie geht die Justiz mit Kronzeugen um? Da muss ich Ihnen jetzt etwas sagen, was Sie in Ihren Medien eigentlich nie lesen können. Für mich ist dieser Cum-Ex-Skandal ein Riesenskandal. Und zwar ein Skandal des Staates, ein Skandal der Justiz, ein Skandal der rückwirkenden Kriminalisierung von damals legalen Tätigkeiten. Was ist Cum-Ex? Ist eine komplizierte Sache. Das geht aus, ich will es nur ganz kurz machen. Hanno Berger ist eine Schlüsselfigur. Hanno Berger war eine ganz zentrale Gestalt in der deutschen Steuerverwaltung. Und er hat gesehen, er hat erkannt, dass in der deutschen Steuergesetzgebung, die hochkompliziert ist, es gibt ja kein Land in der Welt, in dem mehr Steuerliteratur pro Jahr veröffentlicht wird, er hat gesehen, dass es da eine Lücke gibt. Dass durch gewisse Geschäfte, wenn man die macht, dass man da sicher Geld verdienen kann. Er hat das erkannt, hat diese Geschäfte gemacht, selber ein Vermögen verdient und dann hat der Staat gemerkt, dass da eine Lücke besteht und dann hat man rückwirkend die entsprechenden Profiteure kriminalisiert, allem voran Hanno Berger. Allerdings, und das ist das ganz große Geheimnis, ich habe am Wochenende mit einem deutschen Anwalt darüber gesprochen, der sich sehr genau in der Materie auskennt, und der hat mir gesagt, der eigentliche Skandal besteht dann auch darin, dass viele Landesbanken und Finanzinstitute, die sind gar nicht ins Visier der Justiz geraten, als sie dann loslegte. Aber das Grundproblem ist, dass zum Zeitpunkt dieser Cum-Ex-Geschäfte, gar nicht verboten waren, weil das eine Lücke im deutschen Steuerrecht war, die damals ausgenutzt wurde. Und das ist eine große Gefahr, dass eben heute in der Gesetzgebung, in der Strafgerichtsbarkeit wirtschaftliche Vorgänge immer wieder kriminalisiert werden. Das ist übrigens eine Folge der 68er Zeit. Da hat das angefangen, die Wirtschaft sozusagen unter Kriminalitätsverdacht zu stellen und jede Insolvenz, jeder Bankrott wird dann rückwirkend auch noch zu einer kriminellen Handlung umgedeutet. Das ist eine große Gefahr und ich fürchte in Deutschland, und das zeigt eben dieser Cum-Ex-Skandal, hat das eine ganz besondere Virulenz. Gesetzesentwurf zur Entlastung der Wirtschaft, das von Union und SPD geplante Paket aus Steuerentlastungen für Unternehmen soll die deutsche Wirtschaft mittelfristig um jährlich rund 17 Milliarden Euro entlasten. Wenn es denn so weit kommt, wäre das eine gute Nachricht. In schwierigen Zeiten, wenn Sie eine Rezession haben, müssen Sie die Bürger und müssen Sie die Unternehmen entlasten. Ich war jetzt allerdings am Wochenende an einer wunderbaren Veranstaltung in der Nähe von München, an einem privaten Fest mit vielen Wirtschaftsleuten, erfolgreichen Unternehmern aus Deutschland. Und da ist mir aufgefallen, dass sich also das Vertrauen bei aller sich krampfhaft um Zuversicht bemühenden Zukunftsoffenheit sozusagen. Also man war wirklich dabei, sich geradezu auf Optimismus zu programmieren. Trotzdem habe ich da sehr viel Kritik jetzt an dieser deutschen Regierung und viel Enttäuschung auch über den Bundeskanzler Merz gehört. Man hat sich da viel mehr versprochen und die Desillusionierung ist also ziemlich weit fortgeschritten in den Kreisen, zumindest in den dort vertretenen Kreisen der Wirtschaft. Bayern übrigens ganz toll, also ich habe mich da noch in der Umgebung etwas umsehen können. Wunderschöne Landschaften, wunderschöne Flüsse, wunderschöne Dörfchen und Städte, fantastisch bei sommerlichen, atmosphärischen Bedingungen, aber eben politisch ist man da ziemlich akkurat, ziemlich wachsam gegenüber den eben nicht so sommerlichen Verhältnissen, die man da zu erkennen glaubt. Der Zufall hat es gewollt, dass wir ausgerechnet in jenem Hotel abgestiegen sind, in dem die Mannschaft von Paris Saint-Germain untergebracht wurde während des Champions League-Finals. Die Spiele wurden natürlich abgeschirmt von den anderen Hotelgästen, aber es gab doch den einen oder anderen Kontakt. Und ich habe mit Freuden festgestellt, dass eine ganz wichtige Figur bei Paris Saint-Germain, das ist ein Schweizer, der arbeitet da sehr eng zusammen mit der Führungsspitze des Clubs, und wir hatten die Gelegenheit, er ist übrigens Weltwoche-Abonnent, wir hatten Gelegenheit, uns etwas zu unterhalten, und er hat mir gesagt, ja, man freue sich jetzt auf das Spiel am Samstagabend, denn zum ersten Mal habe Paris Saint-Germain eine richtige Mannschaft und nicht einfach einen zusammengewürfelten Verbund von Superstars. Und so ist sie dann auch herausgekommen. Am Abend 5:0, eine unglaubliche Leistung, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, nur die Tore in der Zusammenfassung. Traurig für den Schweizer Goalie Jan Sommer von Inter Mailand, aber was da die Franzosen auf den Platz gezaubert haben mit ihrem Trainer Luis Enrique, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mich natürlich gefreut, weil wir auch auf der Seite von Paris Saint-Germain gewissermaßen schweizerische Beteiligung hatten. Wahlkrimi in Polen, das nehme ich noch mit. Neue Prognose sieht Nawrocki knapp vorn. Zuvor hatte sich Trzaskowski zum Sieger erklärt. Und zwar ist ja da der Showdown zwischen dem sogenannten Europa-Befürworter, wobei das Wort Europa können Sie vergessen, Sie müssen EU sagen. Und dort, wo EU draufsteht, ist leider nur in den allzu seltensten Fällen noch Europa drin. Ich habe das eingangs erläutert. Also der EU- Favorit, der ist jetzt da etwas in Rücklage geraten und der Konservative scheint da jetzt etwas vorne zu liegen. Noch ist da nichts endgültig ausgemessen. Wir halten sie auf dem Laufenden, aber es zeigt, dass eben die sogenannten Nationalisten auf dem Vormarsch sind. Und das ist aber, meine Damen und Herren, lassen Sie sich da von Ihren Zeitungen nichts vorgaukeln, das ist keine schlechte Nachricht, denn es geht eben darum, das ist meine Sicht auf die Dinge, ich war ja in Budapest am Gipfeltreffen der Patrioten oder, wie jetzt da die Zeitungen schreiben würden, der Nationalisten, da geht es eben darum, die offensichtlich dysfunktionalen internationalistischen Strukturen der Politik wieder näher an die Leute zu bringen, beziehungsweise eben den Nationalstaat, die nationalen Gebietskörperschaften mit Rechtsstaat, Demokratie und auch dem nationalen Interesse, das eben durch die Völker definiert wird, durch die Bürger, durch die Wähler, nicht durch die politische Klasse, durch die Abgehobenen, da diese Überflieger, Polyglotten, Internationalisten, dass man das wieder einrenkt, neu ausbalanciert. Natürlich ist die Welt heute, man könnte auch sagen, heillos vernetzt. Wir können ja gar nicht aus den internationalen Bezügen ausbrechen. Aber man hat es eben übertrieben, diesen politischen Internationalismus, und man hat den Nationalstaat zu schnell über Bord geworfen, vor allem natürlich auch ausgehend in Deutschland mit den ganz spezifischen Erfahrungen Deutschlands, was man ja verstehen kann. Dort hat der Nationalismus auch eben in seiner ganz extremen, übertriebenen Form enorm vielen Schaden angerichtet. Aber der Internationalismus, meine Damen und Herren, der kann eben auch Schaden anrichten, wenn er übertrieben wird. Und er ist in den letzten Jahren übertrieben worden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Wünsche Ihnen einen tollen Start in diese Woche. Und wir bleiben natürlich immer am Ball und auf der Höhe unserer Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und ich melde mich sicherlich zurück. Und ja, machen Sie es gut und bis bald.